Stand clear of the closing doors, please.
Hallo und herzlich willkommen bei Big Apple, dem New York City Podcast. Heute mal nicht mit dem Olli, sondern heute habe ich einen Special Guest bei mir. Oder sozusagen nicht bei mir, sondern ich bin bei ihm zu Hause, wenn man es so ganz genau sieht. Wir befinden uns hier nämlich im Quantum Leap in einem veganen, vegetarischen Restaurant an der First Avenue. Haben hier gerade lecker was gegessen und machen jetzt mal so ein kleines Interview mit dem Udo aus New York. Er lebt schon seit über 30 Jahren hier in der Stadt, ist ein Lebenskünstler und hat eine, ja, finde ich, doch sehr interessante Geschichte, wie er überhaupt nach New York gekommen ist und warum er überhaupt noch so lange hier geblieben ist. Das wird er uns jetzt auf jeden Fall gleich erzählen. Aber als erstes begrüße ich erstmal Udo. Hi Udo, danke, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir hier das kleine Interview führen dürfen.
Ja, schönen guten Abend, Arne. Pascal, ich freue mich sehr darauf. Wir haben schon seit langer, langer Zeit darüber, seit Jahren gesprochen, mal Podcast zu machen.
So sieht's aus.
Und jetzt kam es mal endlich mal wieder nach New York nach ein paar Wochen im Prinzip.
Ja, ne? Ja, genau.
Im Sommer. Und waren also heute mal den ganzen Tag zusammen. Und jetzt machen wir eben endlich mal den Podcast. Wird vielleicht ein bisschen kürzer sein, als wir ursprünglich geplant hatten. Aber wir sind hier eben gerade in diesem Quantum Leap, diesem unglaublich guten Restaurant. Die werden uns bald rausschmeißen. Bis dahin werden wir eben dann nochmal sprechen.
Das kann auf jeden Fall passieren. Aber Quantum Leap, merkt euch das, an der First Avenue, ein super tolles veganes und Fischrestaurant.
Und Fischrestaurant, ja.
Ganz lustig, wir haben jetzt auch gerade die Kellnerin kennengelernt, die sehr gut Deutsch kann, Caroline. Richtig, ne? Caroline war richtig, genau, ist Holländerin, aber ihre Mutter ist Deutsche, wie ich es verstanden habe, genau.
Ja.
Und mit der haben wir uns hier gerade unterhalten, also sehr witzig.
Mhm. Aber ja, gut. Und übrigens, tut mir leid für die Unterbrechung,
ja.
Dieses Quantum Leap ist hier eben on First Avenue und direkt wurde eben die Queensboro Bridge oder auch die 59th Street Bridge, die ist also direkt zwei Straßen weiter.
Ja. Ja. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Gegend. Hier sollte man auf jeden Fall mal auch spazieren gehen. Hier gibt es super viele schöne Lokalitäten. Also, und es ist auf jeden Fall nicht touristisch überlaufen, haben wir nämlich auch gerade gemerkt, als die neben uns nämlich gemerkt haben, okay, die sprechen kein Englisch. Wo kommen die denn her? Und ja. Aber das soll es jetzt auch erstmal sein zum Quantum Leap. Jetzt kommen wir erstmal zu deiner Geschichte. Also seit über 30 Jahren lebst du
jetzt in New York. Ja, seit 1992.
Boah, 1992, da wurde ich eingeschult. Das ist schon echt lange her. Was hat dich denn hier überhaupt hergeführt? Wie bist du nach New York gekommen?
Also, da muss ich ein ganz kleines bisschen zurückführen in meine Kindheit. Ich bin also ein ZDF-Kind. Ich bin mit dem ZDF aufgewachsen, da mein Vater mit dem ZDF seit dem Gründerjahr dabei war, habe ich dann eben immer im ZDF-Bereich gelebt. Meine ich damit die Werkswohnung. Und damals, also ich wollte schon Fotograf sein, seitdem ich eben ein Kind war. Ich habe mit 10, 11 Jahren angefangen, Fotografie zu machen. Als ich 13 war, wusste ich wollte eben Fotograf sein vom Beruf.
Ja.
Dann Praktikum gemacht beim ZDF-Fotolabor, dann für zwei Jahre danach gearbeitet. Also nebenberuflich nach der Schule im Fotolabor. Und dann aber, da mein Vater nicht wollte, dass ich eben Fotograf werde, er wollte, dass ich Ingenieur wurde, habe ich eben dann ein Ingenieurstudium gemacht und dann Physik und dann abgebrochen, kam in den Finanzmarkt. Und dann habe ich eine 20-jährige Karriere an Wall Street gehabt. Und dadurch kam ich eben nach New York, weil ich dann für eine deutsche Firma die New Yorker Niederlassung geleitet habe. Und also aufgemacht habe und geleitet hatte, wo ich meine erste Ex-Frau kennengelernt habe.
Okay, da folgen anscheinend noch einige.
Ja, eine noch, ja.
Okay.
Und die hatte also bei der Anwaltskanzlei gearbeitet, die eben unsere Firma da in New York eingetragen hat. Und dadurch hatte ich sie kennengelernt. Und bin dann später in New York geblieben, wo ich nochmal für 1,5 Jahre zwischen New York und Frankfurt hin und her gependelt bin. So alle 2 bis 3 Wochen dann von die Firma verlassen hatte und dann ganz in New York geblieben bin.
Okay.
Ja, das war eben dann 92, 93.
Ja. Also hattest du ein Arbeitsvisum damals dann über die Firma?
Ja, ja.
Und dann, als du gesagt hast, du verlässt die Firma und bist dann trotzdem hier geblieben, wie hat sich das denn?
Also Jean, meine erste Frau und ich, wir hatten also hier in New York ja in 92 auch geheiratet im Oktober.
Ja.
Und dann eben dann habe ich, ursprünglich hatte ich ja ein 5 Jahre Geschäftsvisum gehabt. Dadurch konnte ich eben hier arbeiten, weil ich eben auch als Unternehmer hier registriert gewesen bin. Und dann, nachdem Gino und ich geheiratet haben, habe ich dann die Arbeitserlaubnis bekommen. Und dann in 94 habe ich dann meine Green Card gekriegt.
Ah, doch so schnell, nach 2 Jahren.
Ja, durch Heirat. Wir waren nicht verheiratet.
Ja, klar.
Ja, musste natürlich durch die Einwanderungsbehörde reingehen. Und die haben natürlich sehr stark gefragt, ne, dass wir eben das wollten feststellen, dass wir eben wirklich verheiratet sind und nicht nur für die Green Card, was ja eben oft passiert, auch für Entgelt, ja. Und ja, das Witzige war ja, als wir dann da bei dem Einwanderungsoffizier gewesen sind, wir hatten also Bilder gehabt, die wir in Deutschland aufgenommen hatten und over here.
Ja.
Und dann eben zeigen wollten, dass wir eben beweisen mussten, dass wir eben dann wirklich verheiratet sind und eben Sachen zusammen unternommen hatten. Und da saßen wir dann bei der Einwanderungsbehörde und wir haben die Bilder vergessen zu Hause. Und Jean sagt, wo sind die Bilder? Ich habe doch gesagt, die Bilder mitzubringen. Ja, ich dachte, du hättest gebracht. Da haben wir uns ein kleines bisschen gezankt und der Einwanderungsbeamte sagte, nee, also ihr seid verheiratet.
Ja, ja, okay. Also der beste Beweis eigentlich, dass ihr verheiratet seid oder gewesen wart, ist der Streit dann da.
Wie wir, der unsere Interaktion war ganz klar, die sind verheiratet.
Ja, sehr schön. Du hast dann 94 deine Green Card bekommen, warst verheiratet, hast dann die Firma verlassen, wie du gesagt hast. Und was hast du dann gemacht?
Ja, dann habe ich erstmal ein paar andere Jobs gehabt on Wall Street als Rentenhändler, Commodity, Devisenhandel. Ja, war dann ganz groß im Devisenhandel. Dann habe ich eine Zeit mit einer Terminhandelsfirma, aber nicht deutschen Stil, sondern amerikanische richtige Firma gearbeitet, war ich dann Vizepräsident gewesen.
Ja.
Und dann von dort habe ich dann mal für ein paar Jahre mit einer Hypothekenbank gearbeitet. Und dann von dort ging es eben dann wieder zurück, Finance, also Investment und so etwas. Und habe dann eben meine eigene Firma aufgebaut, an der ich eben schon viele, viele Jahre gearbeitet hatte. Und habe dann eben meine eigene Firma an Wall Street gehabt. Ja. Und eben als CTA, das heißt also Commodity Trading Advisor, in Deutschland kennt ihr wahrscheinlich den Namen Hedge Fund.
Ja.
Und im Prinzip war meine Firma also ein Hedge Fund im Devisenhandel und registriert und so weiter. Ja. Und da habe ich im Peak 127 Mitarbeiter gehabt. Meine Firma, die Adresse war an 67 Wall Street, also direkt dann da unten.
Wow.
Und und dann bin ich vom Partner übers Ohr gehauen worden, habe alles verloren. Ja, bin von einem 2,3 Millionen Dollar Apartment in Midtown mit direkter Sicht auf den Empire State Building und Dormen und Swimmingpool auf dem Dach, alles verloren, war ich obdachlos für ein paar Wochen, ja, hab dann bei meinem besten Freund, der auch mal Zahnarzt war, bei ihm dann da auf dem Sofa im Apartment geschlafen in Astoria in Queens. Mein Auto verkauft und dann eben dann so langsam wieder aufgebaut und dann eben meine Karriere, was ich ursprünglich machen sollte, als Fotograf eben angefangen. Und innerhalb von Wochen war ich bereits bundesweit publiziert. Und irgendwie, nachdem ich endlich gemacht habe, was ich eben machen sollte, was meine Berufung war, bekam ich also ein bekannter, nicht berühmt, aber bekannter, respektierter Modefotograf. Und später dann eben dann von Modefotograf erweitert in Immobilienfotografie und bin jetzt eben auch für Amerika ein lizenzierter kommerzieller Drohnenpilot, wo ich eben auch dann Video und Fotografie mache für Real Estate, für andere Projekte und so weiter.
Also ich sag mal auf gut Deutsch Lebenskünstler. Also du hast jahrelang in der Finanzwelt in verschiedenen Sachen gearbeitet, hast deine eigene Firma. Wie lange hattest du die Firma damals?
Wie lange hatte die Bestand? War 127 Mitarbeiter?
Fünf Jahre.
Ja. Also von nur du und dein Partner bis...
Nee, erstmal ich alleine und dann, alleine, Leute, dann, und dann kam mein Partner dazu.
Und dann hattest du am Ende 127 Mitarbeiter.
Ja. Yeah.
Innerhalb von so einer kurzen Zeit.
Ja. Yeah.
Boah, verrückt. Und dann, wie du gerade gesagt hast...
Bin ich über das Ohr gehauen worden, habe alles verloren.
Ja. Also ist das so, wie man das auch aus dem Film und aus dem Fernsehen kennt? Wenn du in Amerika kein Geld mehr hast, dann bist du auf der Straße von einem Tag auf den anderen.
Kann passieren, ja.
Ja, ja. Und das ist dir so auch dann auch passiert.
Mein Vorteil war ja, dass ich ja einen großen Bekanntenkreis hatte. Viele Leute, die mich respektiert hatten.
Ja.
Ich war ja auch damals nicht nur Sporttaucher, sondern eben auch technischer Taucher und habe meine eigene Tauchfirma gehabt, ja, die ich eben dann durch meine andere Firma eben auch funktioniert hatte. Und wir haben also Unterwasserarchäologie gemacht. Und da ist noch viel, viel mehr gewesen.
Ja.
Aber dadurch hatte ich eben auch mein Zahnarzt, war eben auch einer meiner Taucher in meiner Tauchfirma, während ich meine Wall Street-Firma hatte. Ja. Und ja, ich glaube, ich habe gerade den Faden verloren.
Ja, ist kein Problem. Ich stelle dir einfach nochmal eine Frage, was ich dich noch fragen wollte. Als du dann wirklich deine Firma verloren hattest, das ging ja wahrscheinlich auch vor Gericht, oder war das gar nicht Thema vor Gericht?
Nee, die wurde zugemacht von den Feds, von den US Marshals und stuff.
Ja.
Mein Partner, der ist geflüchtet.
Ach.
Ja, wir konnten ihn also nicht mehr wiederfinden. Das ist eine ganz schmutzige Geschichte,
ja,
die viele, viele lebensveränderte Konsequenzen hatten, wo ich jetzt nicht direkt darüber mit reingehen möchte.
Nee,
aber ich
nicht.
Muss sagen, was mir eben da alles dann so passiert ist und so etwas, im Endeffekt habe ich durch diese ganze Hölle, die ich da durch bin, oder diesen Abyss, so viel gelernt, so viel über mich selber gelernt, so viele neue Sachen entdeckt. Und viele, 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 viele Leute waren durch meine Geschichte sehr inspiriert.
Ja.
Und wo einige Leute mir gesagt haben, also ich hab jemanden gehabt, der wollte eben meine exklusive Geschichte von mir abkaufen für Buchserie, die er machen wollte. Und habe ich abgelehnt, weil meine Geschichte nicht zu Ende war. Und wenn ich eben exklusiv an ihn gebe, dann könnte ich niemals über meine eigene Sache schreiben.
Ja.
Und das kommt irgendwann anderes Mal. Aber ich muss sagen, mit allen Höhen und allen Tiefen und alles, was ich immer erlebt hatte, wenn ich, das hört sich jetzt morbide an, aber wenn ich wüsste, dass ich jetzt morgen oder nächste Woche sterben würde,
ja,
von Krankheit, kann ich zurück auf mein Leben schauen und sagen, ich hatte, wie man hier sagen würde, a fucking awesome ride.
Ja.
Also eine ungeheure Fahrt oder Reise mit so vielen ungeheuer tollen Sachen, die ich erlebt hatte, mit allen tiefsten Tiefen und höchsten Höhen. Und das war also, ich muss sagen, ich habe ein Leben gehabt. Das ist also schon richtig gut. Und viele Leute sind da eben wenn die gesamte Geschichte kennen, sehr davon inspiriert.
Ja, ich kenne die Geschichte ja. Du hast sie mir ja schon mal erzählt.
Ja.
Und auch letztes Mal, als wir hier waren, hast du deine Lebensgeschichte ja nochmal noch ein paar anderen Leuten erzählt, weil wir ja mit ein paar anderen Leuten noch was essen waren. Ich finde es halt wirklich extrem, also ich habe einen riesen Respekt vor dir, weil du warst ganz oben, bist ganz, ganz tief gefallen. Ich glaube, tiefer kann man gar nicht fallen und bist dann wieder aufgestanden und lebst jetzt eigentlich deinen Traum. Aber hast du damals nicht einfach auch gesagt, okay, als du am Boden warst, okay, jetzt gehe ich wieder zurück, zum Beispiel nach Deutschland, New York ist für mich Geschichte? Oder kam dieser Gedanke gar nicht? Hast du gesagt, okay, New York ist meine Stadt, hier möchte ich unbedingt weiterleben? Oder hast du auch mal gezweifelt und hast gesagt, okay, New York,
nein,
verlasse ich?
Also für mich ist New York meine Heimat. Ich bin in Deutschland sehr viel herumgezogen, weil, wie gesagt, mein Vater mit dem ZDF und ich glaube, in 11 verschiedenen Stuhlen an, bis ich eben das Abi hatte, ja.
Ja.
Oder Fachabi, und dann manchmal ein Jahr oder weniger als ein Jahr oder eineinhalb Jahre in einer Schule gewesen und dann müssten wir wieder umziehen, ja. Dadurch hatte ich eben keine richtigen Wurzeln so gefasst, ja. Und da ich ja eben auch nie, dass ich als heimatloser Ausländer aufgewachsen bin und geboren wurde, meine Familie, die kam aus der vorhermalige Sowjets, ja. Und durch den Zweiten Weltkrieg ist mein Vater nach Deutschland gekommen, hat dann meine Mutter kennengelernt, die ja auch aus Russland war. Und bin ich eben dann in München geboren. Und ich hatte eben diese ganze Zeit in Deutschland eben niemals, sag mal, die Wurzeln gefasst, wie viele Leute, die werden in einer Stadt geboren, wachsen dort auf, gehen zur Schule, dann gehen sie zum Militär, sind aber immer noch in der Schule, in derselben Umgebung. Und für die ist das ja dann ganz, da haben die wirklich Wurzeln. Und das hatte ich ja nie gehabt. Und ich wurde ja auch immer angesehen als ja, der Ruski, der Russenkopf und sowas. Ja. Ja. Und nicht gerade gehänselt, weil ich war also schon beliebt, aber ich wurde eben dann, ich war ja eben niemals Staatsbürger gewesen. Und dadurch hatte ich eben als, bin ich kultureller Deutscher, aber eben von meinem Genetik und Blutlinie und so etwas, ja, ist ja alles in Osteuropa, in Russland und der Ukraine. So. Und deswegen, das ist eine der Sachen, wo ich bin dann immer in Deutschland gewesen, aber als ich das allererste Mal nach New York kam, eben geschäftlich und dann ich vor dem Pennsylvania Hotel, Madison Square Garden, raus bin, ja, weil das war das erste Hotel, wo ich damals dann wo wir gebucht hatten, wo ich hingehe. Und als ich bin aus dem Taxi rauskam, direkt vom Flughafen, und ich war eben niemals, ich will nach New York, New York. Ich dachte immer, ich werde mal Kanadier werden, ja. Und aber ich kam dann raus, habe dann diese ganze Atmosphäre gespürt und die Luft eingeatmet und diese ganze Vibration von New York da gehabt. Und da habe ich tatsächlich gesagt, ich bin zu Hause.
Also hast du hier deine Wurzeln
Das
gefunden.
war,
Das
das
ist hier.
war, das war, habe ich mein
Ja,
Zuhause. Und ich habe
dein
jetzt in
Zuhause.
keiner Stadt länger gelebt
Als
in
hier.
meinem gesamten Leben als eben New
Ja,
York.
bist ja
Ja,
noch jung.
ja.
Bist ja
Und jetzt
erst 29.
sowas. Und noch eine Sache dazu, wo ich eben alles verloren hatte. Seit Kindheit hatte ich ein sehr tumultes Leben gehabt. War immer wieder. Nicht nur immer wieder umziehen und anpassen, in neue Wohnungen gehen, neue Freunde machen und so etwas, sondern ich bin auch da immer wieder durch Extreme schon bereits durchgegangen. Ja, also ich hatte, mein Vater, muss ich sagen, war ein ziemlich jähzorniger Mensch und der dann immer wieder es an mir ausgelassen hat, ja, und dass ich Kindesmisshandlung durchgelebt hatte, ja. Und dann, ja, meinen 16. Geburtstag hatte ich im Krankenhaus verbracht, ja, weil mein Vater fragte mich, was ich für meinen 16. Geburtstag haben möchte. Und sage ich, ja, ich bin da 1,5 Jahre schon bereits mit meiner Freundin zusammen. Meine Mutter ist ja dann davor gestorben, vor 2 Jahren davor gestorben. Und ich habe also den ganzen Haushalt geführt, ja. Und dass ich eben einfach nicht mehr geschlagen werden möchte. Das war mein Geburtstagswunsch. Und bin dann eben da im Gefängnis, im Krankenhaus gelandet, weil der mich dann so geschlagen hat, dass ich dann eben ins Krankenhaus kam. Und dann 1,5 Jahre später, ich habe also dann bin von zu Hause abgehauen, habe dann mit Unterstützung von Freunden eben dann bin ich weiter zur Schule gegangen, habe dann eben dann Abi gemacht, dann studiert. Ja, und dann bin ich in die Finanzwelt rein gewesen, Finanzverkauf, hatte meine erste Viertelmillion gemacht, da war ich 21, 22, 1,5 Jahre später habe ich alles verloren, war ich wieder fast also total pleite, ohne irgendwelchen Geld, ja, und dann irgendwie wieder rumgedreht und 1,5 Jahre von danach war ich einer von den Top Brokers für die amerikanische Börsenfirma, für die ich gearbeitet hatte. Und also dieses Extrem von alles verlieren, wieder ganz runter, unten auf dem Boden sein und dann wieder mich, sag mal, aufrütteln. Und da unten denkt, also da, wo ich jetzt gewesen bin, da komme ich nie mehr hin in diese Höhe. Und nee, das also jedes Mal seit Kindheit, nachdem ich alles verloren habe, ging es immer wieder steiler ab. mehr erfolgreich, bessere Geld, ja, also größeren Success, also Erfolg, ja, als jemals bevor. Wieder alles verloren, alles runter, ich wieder hoch.
Also Berg ja. Und ab.
Und, also und ich bin Teilfahrt. Also so und die eine Sache, die ich von meinem Vater gelernt hatte, und das bin ich ihm dankbar dafür, da sagte er, die können dir alles wegnehmen, nur nicht, was du im Kopf hast.
Ja.
Und das ist eine der wichtigsten Lebensweisheiten, die ich jemals von meinem Vater bekommen hatte. Und da ist eben tatsächlich so, da ich konnte eben alles verlieren, aber ich habe dann immer, was auch immer passiert ist, so viel gelernt, dass ich unbedingt, ich konnte weitergehen.
Ja.
Ja, höher, mehr daraus gelernt, mehr Erfahrung und das eben, was dann passiert ist, eben dann in mit meinem Partner, wo ich alles verloren habe und so etwas, ja, dann habe ich dann endlich gemacht, was ich wieder machen wollte und dann war ich niemals so glücklich, ja, als ich in meiner Berufung als Fotograf arbeiten konnte. Und da gibt es dann eine Geschichte, ich habe also früher, als ich da mit der amerikanischen Firma in Frankfurt gearbeitet hatte, ja, da stand ich ja da am Fenster, am 21. Stock, ja, gucke ich ja halt auf den Taunus drauf und dann die Lichterketten von den Autos, weil wir haben ja in die Nacht reingearbeitet, wegen US, der Börsenschluss 4 Uhr, ist ja 10 Uhr in Deutschland, ne? Mhm. 10, also 22 Uhr.
Ja.
Und da stehe ich dann da oben da drauf, da habe ich dann zwei Telefone in der Hand, ja, eine mit London, der andere mit New York und dann mache ich dann da Geschäfte. Geiles Gefühl, fühlt sich richtig gut an, ne? Und dann auch dann ähnliche Sachen, dann, als ich dann eben dann meine Firma hatte und so weiter, alles groß, 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 aber dann alles verloren, ich hatte meine Fotoausrüstung gehabt, ich bin einmal dann auf dem Weg zum Times Square gewesen, Samstagmorgen für ein Mode-Brunch, ja, wo ich eben dann da der Fotograf dann dafür war und an einem Produktionsteam gewesen bin. Ich kann mich erinnern, das war Sonntagmorgen am Union Square. Da unten jemand hatte sein Saxophon gespielt. Ja, und ich $5 in der Tasche gehabt. Aber mir ist gerade da bewusst geworden, also hör mal, ich bin jetzt wirklich in einer der wahnsinnigsten Städte der Welt und bin gerade auf dem Weg mit meiner Fotoausrüstung zum Job, wo ich gerade jetzt Geld mache, in meiner Berufung. Und das war so ein Gefühl von Bliss. Euphorisches.
Stolz.
Ein Glückseligkeitsgefühl, ja, im Prinzip. Wo mir die Tränen runtergeflossen sind, wo ich jetzt im Weg sagte, also ich bin jetzt, was ich machen sollte, seitdem ich ein Kind war.
Ja.
In einer der wahnsinnigsten Städte, einer der größten Städte der Welt. Und ich lebe hier und ich lebe mein Traum. Ja, und viel weniger Geld, aber die Genugtuung, die ich hatte, um wirklich in meinem Feld zu arbeiten, in meiner Berufung, ja, auch mit weniger Geld, ja, aber das ist also unbeschreiblich.
Ja, das ist, ich kann dir die ganze Zeit zuhören, weil ich das so faszinierend finde und so, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn man so tief fällt, wieder so steil aufzusteigen und dann wieder zu fallen, also wirklich eine Berg- und Talfahrt. Du hast meinen vollsten Respekt dafür und meinen vollsten Respekt, dass du das auch in dieser turbulenten und auch nicht gerade günstigen Stadt so hinbekommen hast, dass du jetzt schon über 30
nicht
Jahre...
Nicht günstig ist schön gesagt.
Ja, sagen wir es mal so. Nicht günstig, es ist halt teurer als woanders. du hast gerade gesagt auch, dass dein erster Besuch im Pennsylvania Hotel war. Es war zwar nicht mein erster Besuch, aber ich habe im Pennsylvania Hotel auch zweimal übernachtet. Das war 20 Jahre später, als du das erste Mal da übernachtet hast. Und da war es nicht das beste Hotel. Jetzt bin ich vor 2 Tagen dran vorbeigegangen und musste leider feststellen, dass dieses Pennsylvania Hotel nicht mehr existiert. Das haben sie jetzt komplett abgerissen. Das Einzige, was noch gibt, ist einmal den Teil des Subways.
Und die Fassade.
Und ein bisschen, ja, aber sonst ist alles, alles weg. Also, so ein bisschen. Ja, ich war auch sehr emotional.
Das ist eine Epoche, eine Ära, die eben dann damit weg ist. Ja, da war das Glenn Miller, Pennsylvania 65000 oder was in der Richtung. Es war einer von diesen großen Big Bands.
Ja.
Ja. Und da ist ja dieses berühmte Lied. Ich glaube, das war Glenn Miller.
Ja, es kann gut sein, ja.
Und dieser Song, das ist ja eben über Pennsylvania Hotel.
Ja, super. Es ist wirklich, es war einer der ältesten Hotels, einer der größten Hotels, viel Geschichte gehabt. Ja, es war stellenweise nicht mehr up to date.
Ja.
Vor Corona hieß es eigentlich, es soll saniert werden.
Ist schon für eine Zeit.
Genau, dann kam Corona und dann hieß es auf einmal, wir machen gar nichts mehr. Mhm. Dann gab es letztes Jahr, das habe ich noch mitbekommen, Versteigerung für die Möbel und jetzt haben sie es peu à peu abgerissen. Jetzt soll da auch, glaube ich, irgendein Wolkenkratzer hingebaut werden. Mhm. Mal schauen, was da noch hinkommt.
Ja.
Aber Fotografie. Du hast jetzt dein Hobby zum Beruf gemacht, deine Berufung, wie du es nennst. Und was machst du denn? Was für Fotografie machst du? Bist du Fashion-Fotograf? Bist du, Architektur?
Ja, yeah. Okay, so zum einen, für mich, auch als ich bereits Kind war, war Fotografie nicht immer irgendwie ein Hobby. Das war irgendwie, für mich war das immer mehr ein Ausdruck von mir. Ja, also war ein Teil von mir. Was später auch mal bestätigt wurde, wenn wir das also später nicht vergessen, darüber zu sprechen. Aber ich wusste ja immer, ich meine, seitdem ich 13 Jahre alt war, wusste ich, dass ich Fotograf sein möchte. Ja, als ich 15, 16, 17 Jahre alt war und beim ZDF teilweise im Büro, im Fotolabor gearbeitet hatte, haben ja Fotografen auch damals meinem Vater gesagt, dass ich eben das Auge für Fotografie habe, auf einer Ebene, dass entweder hat man es oder hat man es nicht, dass ich unbedingt Fotografie richtig lernen muss und so weiter. Aber mein Vater wollte eben nicht, dass ich Fotograf werde, sondern eben Ingenieur. Ja, so, also da bin ich dann durchgegangen. Aber ich wusste immer, was auch immer Beruf ich machte, das sooner or later.
Ja, früher oder später.
Früher oder später werde ich auf jeden Fall meine Fotografie machen. Und so, auch als ich meine Firma an Wall Street hatte, das Ziel dort war, dass die Firma so stark und so stabil wird, dass ich also dann, sagen wir mal, nur noch dann CEO gewesen bin, vom aktiven Ding zurücktrete, mein Board of Directors habe. Und dann ich mich der Fotografie widmen kann.
Ja.
Ja, das war im Endeffekt immer das Gefühl gewesen. Ich bin gerade abgelenkt gewesen. Das war immer das Ziel gewesen. Ja. Und dann eben, ich meine, sogar meine erste Frau, ja, die hatte mir auch, mit der bin ich ja immer, wir sind immer noch beste, also richtige Freundin, Familie. Und die hatte mir auch damals schon bereits gesagt, hör mal zu, mach die Fotografie. Aber ich wusste ja nicht, ob da überhaupt ein Markt dafür ist, für die Fotografie, die ja zeigt, wie ich die Welt sehe.
Ja.
Ja. Und dadurch war ich immer ein bisschen zurückhaltend, bis ich das dann endlich eben dann gemacht hatte, nachdem meine Firma ich eben dann verloren hatte. Und dann auf einmal eben innerhalb von Wochen war ich eben national publiziert. Und das ging dann eben dann von einer Empfehlung zur nächsten Empfehlung. Ja. Und dann auf einmal war ich dann eben, dann habe ich mit Celebrities zusammengearbeitet und in kam ich in die Modefotografie rein, bin also Modefotograf, Runway-Fotograf, also für Catwalk-Fotografie, da habe ich fast 2400 Fashion-Shows geschossen.
Auch New York Fashion-Show?
New York Fashion-Show, ja. Und ein Produktionsteam dabei gewesen. Und dann kam ich durch Fashion auch dann in Architektur und Immobilienfotografie und mache eben beides gleichzeitig. Ich bin also auch Architectural Digest dieses Jahr publiziert worden mit dem Haus von dem weltberühmten Architekten Frank Lloyd Wright, der ja in Connecticut hatte das Tirana Haus gebaut. Es war eines seiner letzten privaten Projekte und der hat er auch dann dort gelebt, als er das Guggenheim Museum in New York gebaut hatte.
Ja. Ja.
Und also durch einen Freund habe ich dann eben dann dieses Ding, dann das Tirana-Haus eben fotografiert, bin da auch dann international publiziert worden.
Habe ich gesehen, hattest du mir geschickt, sogar in der deutschen Zeitung war es.
Ja, genau, das war, habe ich dann per Zufall rausgefunden, das war, glaube ich, in der FAZ gewesen.
FAZ sogar, genau.
Ja, da war dann darüber und da habe ich dann auch dann meine Fotocredits mit meinen Fotos von dem Tirana-Haus gehabt, ja.
Genau.
So, also auf aller Ebene, verschiedene Modemagazine bin ich publiziert, also gerade, ja.
Ja.
Da kommt ein Buch raus, jetzt im Dezember, wo eben auch dann meine Fotos von dem Tirana-Haus, Frank Lloyd Wright, auch drin ist und so weiter. Ist also, tatsächlich lebe ich mein Traum hier.
So, wir mussten mal ganz kurz den Spot wechseln, leider wurden wir gerade nett gebeten, das Restaurant zu verlassen. Wir haben nämlich jetzt 21 Uhr und die machen um 21 Uhr auch zu. Oder jetzt haben wir schon 21.15 Uhr und wir wollten sind jetzt in dem Auto von Udo. Draußen nämlich ein bisschen kalt und windig. Da wäre das Interview ein bisschen kurz noch gegangen, weil dann wären wir nämlich wahrscheinlich festgefroren. Deswegen sitzen wir jetzt im Auto. Genau. Dann machen wir mal weiter.
Ich glaube, wir sind da stehen geblieben, wo ich eben dann Fashion-Shows, Runway-Fotografie gemacht hatte. Da habe ich also in meiner Karriere knapp 2400 Fashion-Shows fotografiert und auch an Hunderten an der Produktion mit dabei gearbeitet, eben von New York Fashion Week und dann viele kleinere Fashion-Shows und sowas. Ne, von Shows, die da irgendwo in so einem Club oder Disco oder Restaurant stattfinden, ja, bis eben dann die großen Namen New York Fashion Week eben, ja, was weiß ich, Carolina Herrera und so weiter. Ne?
Aber ist es denn nicht schwer in New York? Also ich stelle mir das vor, dass in New York viele, viele Fotografen sind, wo man da wahrscheinlich einen großen Wettbewerb hat, um auch überhaupt erfolgreich oder so erfolgreich zu werden, dass man auch von diesem Job leben kann, weil ich denke, man muss schon viele Fotos machen, damit man sich auch das Leben hier in New York leisten kann. Wir können ja gleich nochmal sprechen, dass du ja nicht in irgendeinem Vorort lebst oder auch nicht irgendwo upstate, sondern du lebst mitten in Manhattan,
ja,
und hast sogar noch ein Auto.
Upper East Side.
Und hast sogar noch ein Auto.
Und ein Auto, ja. Yes.
Und hier ein Auto zu haben in New York, das ist schon eine Besonderheit. Mhm. Und dann noch ein Lexus.
Ja. So, ja, ist richtig. Also ich habe da vor Jahren, vor vielen, vielen Jahren eben mal die Statistik gelesen, dass es so in New York so irgend zwischen 45.000 bis 65.000 Fotografen um die vorhandenen Jobs am Kämpfen sind. Und das ist natürlich ein ungeheuer umkämpfter Markt. Und dann man kennt natürlich dann so die Großen wie Annie Leibovitz zum Beispiel, ja, die wahnsinnig viel Geld machen. Aber dann gibt es ja eben dann die Zehntausende von anderen, die eben nicht so viel Geld machen. Und ich kenne einige absolut talentierte Fotografen, die auch selber Bücher rausgegeben haben. Da ist ein Gentleman, ist ein älterer Mann, der auch New York Fashion Week schießt und immer mit seiner sehr teuren Leica-Ausrüstung eben arbeitet. Und ein Gentleman, der war damals, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt noch lebt, aber der war schon im fortgeschrittenen Alter. Und der hatte Ausstellungen gehabt, Galerieausstellungen, Bücher und so etwas, aber in seinem Alter arbeitet er noch als, wie sagt man da, eben so Umzugs... so Leute, die so Leute, also die eben beim Umzug helfen und ja, dann eben dann da die Möbel auf...
So ein Umzugsunternehmen als Umzugshelfer.
Ja, genau. Ja. Ne? Und da eben damit auch noch seinen Geldunterhalt verdiente, obwohl er eben wirklich total talentiert gewesen ist. Ja. Das war für mich ein kleiner Schock gewesen, aber dann weiß ich eben, es gibt so viele andere Fotografen, die ich kenne, die eben das nicht vollberuflich machen, aber die eben irgendwelche Teilzeitjobs haben oder wo eben Fotografie der Teilzeitjob ist, weil viele eben sich nicht gerade in dieser künstlerischen, kreativen Branche eben tatsächlich ein Leben bestreiten können. Mein Vorteil ist, dass ich eben momentan eben keine Familie habe, ich habe keine Kinder und so etwas. Da könnte es sein, dass es da anders sein würde. Oder ich hätte eine andere Motivation, eben noch mehr Geld zu machen. Ja.
Ja.
Aber das ist also schon schwierig. Und um da eben, sag mal, rauszustehen, ist eben die Arbeitsqualität und auch, dass Leute wollen, die müssen mit dir arbeiten wollen. Ja. Also wenn du irgendwie so eine Diva bist, ja, wie einige Fotografen, die eben, ja, so ganz normal Etipetete, ja, die eigentlich, sag mal, ich weiß nicht, wie man bei deinem Podcast hier fluchen kann, ja.
Kannst aber, so viel fluchen, wie du
okay,
möchtest.
Okay, echte Arschlöcher sind.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Und aber irgendwie, die auch wenn die gute Arbeit machen, wenn du gute Arbeit machst und die Leute mit dir arbeiten möchten, ja, das ist eben ein großer Vorteil. Und ich bin eben tatsächlich in der Lage, manchmal ist das Geld knapp, aber dann wieder ziemlich gut, dass ich eben hier direkt an der Manhattan's Upper East Side leben kann, wo eben hier Sotheby's ist, Central Park, laufe ich hier von 14 Minuten. Ist also, das ist eine sehr, sehr gute Wohngegend. Ja. Und ich kann eben, ich muss eben hier auch ein Auto haben, da ich eben als kommerzieller Drohnenpilot meine Ausrüstung dabei habe und dann meine Fotoausrüstung. Und wenn ich dann einen Job habe, wo ich eben alles zusammen mache und gerade außerhalb von Manhattan, ja, mit Bus- und Subway-Verbindung, das kann eben dann doch schon mal länger dauern. Und ganz speziell, wenn man eben dann verschiedene Assignments hat, gerade jetzt in der, wir reden jetzt gerade von Real Estate Fotografie, was ja eben mein tägliches Einkommen ist. Und dann eben dann in allen Boroughs, also in allen Stadtteilen von der Bronx zu Brooklyn, Queens und dann wieder Manhattan rumzufahren mit der Subway da und mit ganzer heavy, also schwere Kameraausrüstung. Das geht an die Knochen und auch Zeit. Und deswegen ist das für mich ein kleiner Luxus, um eben hier ein Auto zu haben, damit ich eben, wenn es eben mal so eine schwere Ausrüstung ist und ich verschiedene Jobs in verschiedenen Boroughs habe, ist einfach so viel einfacher, mit dem Auto da hin und her zu fahren. Ja. Und Parkplatz ist ein Problem, aber wo ich erlebe, dass gerade so zwischen diesen ganzen berühmten Krankenhauskomplexen und Sotheby's Auktionshaus ist er auch da bei mir, direkt um die Ecke. Und während die eben Schichtwechsel haben und sowas, da wird also immer ein Parkplatz frei irgendwann, muss man also manchmal nur noch ein bisschen warten. Und meistens bekommt man dann auch einen Parkplatz nochmal.
Also Parkplatz, ja, schwierige Sache. Man kann jetzt zwar auch so Parkhäuser mieten oder Parkplätze in Parkhäusern mieten, aber das ist nicht so die Geschichte, wo du sagst, das wäre was für dich, weil man die Autos da ja und nicht wie so im normalen deutschen Parkhaus, wie man das kennt, einfach reinstellt, sondern man stapelt die da. Und wenn du dein Auto haben willst, dauert das vielleicht auch mal eine halbe, dreiviertel oder Stunde, bis dein Auto dann mal aus diesem Parkhaus raus ist. Oder bis sie das da rausgeholt haben, weil du in der letzten Ecke stehst und wahrscheinlich 15 Autos noch vor dir stehen.
Ja, also das ist genau. Also als ich damals noch zum Beispiel an Wall Street gearbeitet hatte, hatte ich auch in Manhattan gelebt. Und da hatte ich einen Chevy Tahoe gehabt, was es eben einer von diesen großen SUVs ist. Und den hatte ich eben auch, weil ich eben damals, wie ich ja schon mal, das habe ich das erwähnt, mit meiner Tauchfirma.
Ja, hast du erwähnt, ja.
Und da habe ich ja das Ding benutzen müssen, weil da eben die ganzen Pressluftflaschen und Argon und Hydrogen Tanks, die mussten alle da rein mit den ganzen Boxen von der Taucherausrüstung von meinem Team und so etwas, ja. Und da brauchte ich eben einen Truck von dieser Größe, ja. Und da hatte ich eben zum Beispiel, wenn ich, als ich noch an Wall Street gearbeitet hatte, da unten direkt ganz nah von dem World Trade Center damals, das nennt sich die Greenwich Parking Garage, da hatte ich ja monatlich einen Parkplatz gehabt, auch ein bisschen Discount, weil ich ja Manhattan-Resident gewesen bin, also hier in Manhattan lebte. Und dann da war es eben so, und das finde ich eben gut, da fahre ich hin, da fahre ich mit dem Auto rein, kriege ein Ticket, parke und dann, wenn ich zurückkomme, hole ich das Auto ab, zahle dafür und bin weg. Ja?
Ja.
Dasselbe ist ja, als wir damals eben bei Aldi auch gewesen sind, mit dem Drohnen und sowas. Ne?
Genau, ja.
Das ist ja der East River Plaza, da haben sie auch nochmal so eine Art von Parkhaus. Alles andere hier in New York, da kann ich nicht damit leben, weil ich brauche, wenn ich den, sehr oft brauche ich den Wagen nicht. Aber wenn ich ihn brauche, dann will ich direkt Zugang haben.
Ja.
Und ich habe direkt an meiner Straße, da gibt es ja 3 Parkhäuser. Ja, die gehen dann eben dann runter. Ja, die sind in dem Untergeschoss und so etwas. Aber das ist eben kein Selbstparken. Da muss man den Wagen abholen, abgeben lassen, kriegt man ein Ticket. Und dann wollen sie, dass du eine Stunde bis zu 2 Stunden vor anrufst und sagt, hör mal zu, ich muss den Wagen abholen, so damit ihr da unten dann in diesen Schachtelmuster eben das Auto dann da rausholen können und bis ich dann den Wagen kriege. Und mir ist das also schon ein paar Mal passiert. Ich habe also auch dann geparkt bei mir um die Ecke, ja, direkt an der Straße, direkt neben, fast der Eingang next neben mir, wo die mir dann die, in der, sagt man, Attitude also gegeben haben, die sagen, ah, ja, du musst doch anrufen, mir
Ja, ja.
Eine Stunde davor. Und da zahle ich nicht $500 pro Monat, um dann da angemotzt zu werden, ja, weil ich mein Auto brauche. Ja. Also da parke ich lieber auf der Straße. Ja, da warte ich lieber manchmal, ja, für die ganze Zeit. Ich habe eine gute Stereoanlage. Ich kann hier Netflix gucken. Ja, ich kann Fernsehen, YouTube kann ich gucken. Ja, bis eben dann jemand kommt, wo ich den Platz dann bekommen kann.
Man muss also sehr geduldig sein.
Ja.
Ich weiß es noch, vor 2 Jahren hatten wir mal eine WhatsApp-Videotelefonie. Da war ich zu Hause und du hast gewartet, dass ein Parkplatz frei war. Und wir haben, glaube ich, über 1 Stunde telefoniert. Und in der Zeit hast du keinen Parkplatz gefunden.
Nee.
Ich glaube, du hast noch weitere 2 Stunden neben mir gewartet.
Ja.
Also, man muss geduldig sein. Wenn man hier in New York lebt, muss man geduldig sein. Auch wenn man das vielleicht manchmal gar nicht so mitkriegt, dass man immer viel Hektik auch sieht hier in New York. Aber in vielen Fällen, wie jetzt zum Beispiel Parkplatzsuche, wenn man auch vor der Haustür parken möchte, ist Geduld das A und O.
Ja.
Weil sonst braucht man sich auch kein Auto holen.
Deswegen haben die meisten New Yorker auch kein Auto. Ja. Ich habe ja auch hier in New York viele Jahre eben ohne Auto gelebt, als Immobilienfotograf, weil man eben mit der Subway überall schnell hin und her kommt. Aber als ich dann eben dann die Jobs gekriegt habe, die eben dann gleichzeitig am selben Tag in verschiedenen Boroughs gewesen ist und dann da war dann in der Bronx gewesen und dann auf einmal dann Coney Island da und der, ja, da und das alles dann auf die schweren Ausrüstungen, das über Subway, über den Turnstile, also diese Barriere, die sich da so rotiert, da kann man eben mal durchlaufen, ja, aber die Ausrüstung sowas, das muss da drüber gehoben werden, ja, und auf einmal sind es dann 60 Pfund oder 40 Kilo oder sowas, ja, wenn man da rüber wuchten muss, ja, und dann die Treppen runter und die Treppen hoch und so, und das ist also dann, da werde ich ja zahlt für den Quatsch, ja. Und ja, und dann eben gedacht, jetzt eben dann ein Auto eben dann holen. Ja. Aber wie gesagt, meistens, wenn man eben, bei mir ist eben Ausnahme, weil ich eben das auch dann beruflich, mir das eben sehr oft eben erleichtert, mein Job, dass ich eben ein Auto habe. Ja. Ja. Aber ansonsten, ja, ein Freund von mir, das ist ein Brite, der auch Immobilienfotograf ist, der hat ja noch nicht mal einen US-Führerschein. Also, weil der ausschließlich eben dann Subway macht. Ja.
Ja.
Und aber für mich, ja, wie gesagt, auch als Drohnenpilot, ich habe also meine Drohnenausrüstung auch da hinten drin im Kofferraum, macht das schon mehr Sinn. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, an der Autobahn,
ja,
und deutsche Fahrausbildung gehabt und ich mag einfach zu fahren. Ja.
Ja, das kann ich auch bestätigen, ich bin schon sehr oft mit dir mitgefahren. Und wenn ich überlege, vorhin die Parklücke, die ich da, wo du eingeparkt hast, da wäre ich niemals im ganzen Leben reingekommen. Und das ist auch wirklich krass, wie dicht die Leute hier aneinander dran fahren, ohne sich einmal nur leicht zu berühren. Also in Deutschland undenkbar. Also manchmal sind das hier 2 Zentimeter, die ein Auto vom anderen Auto trennen. Und ja, man muss hier schon einen Überblick haben. Also wenn man hier in Manhattan ein Auto fährt, also da muss man schon ein bisschen wissen, was man tut, weil hier fahren auch ein paar irre Leute durch die Gegend.
Yeah.
Man muss aufpassen, dass man hier nicht in Unfall verwickelt wird, ganz schnell.
Was du nicht gesehen hast, das muss ich ja irgendwann nochmal zeigen, aber ich meine, das werde ich euch jetzt nicht zeigen, aber am hinteren, sagt man auch Kotflügel da unten, wo das Nummernschild ist.
Ja,
diese hinteren Schürze, den Kotflügel, glaube ich.
Ja,
ne?
Kotflügel, genau.
Der ist ja bei mir und bei vielen, vielen anderen Autos diagonal angekratzt. Also alle diese diagonalen Kratzspuren,
ja,
wo dann eben das Weiß dann da durchkommt, das ist eben hier von Parken. Das kann man nicht, da haben eben dann viele Leute, haben dann eben dann so Gummischürzen, die dann draußen im Kofferraum raushängen, um dann eben das dann zu schützen.
Ich habe gesehen, bei dir vorne hast du ein Nummernschild, so eine Art Bumper, ne?
Ja, das ein Bumper, richtig, ne? Aber das andere sind eben richtig dicke Schürzen, so die eben dann so wie drüber eben.
Habe ich auch schon mal gesehen, dass man dann so wie bei so einem Autoscooter, bei so einem Go-Kart.
Ja, genau.
Ja, Safety First, ne? Dann, man will ja auch nicht Lackschaden und Versicherung und sowas, weiß nicht, ist bestimmt auch nicht gerade so günstig und einfach dann hier. Stellen wir fest, du verdienst deinen Lebensunterhalt nur noch mit Fotografie.
Ausschließlich, ja.
Ausschließlich mit Fotografie. Für Architektur, Wohnungen, Fotografie, Fashion und du machst auch noch Drohnenfotografie. Da war ja es auch genau bei dem Haus, was du vorhin erzählt hattest, da hast du dich auch mit der Drohne, das ist auch fotografiert, glaube ich, ne? Genau, wir waren ja auch schon mal zusammen Drohne fliegen. Für alle, die es vorhaben, in New York City die Drohne zu fliegen, das ist eine schwierige Geschichte. Da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, weil das würde wahrscheinlich den Rahmen jetzt auch sprengen. Aber Drohne
Ich kann es
fliegen,
zusammenfassend
ja.
sagen, in New York kommt nicht her mit Drohnen.
Nein.
Ja, weil ihr braucht eine Lizenz, ob das jetzt als kommerziell ist, die werdet ihr nicht kriegen, aber eben auch dann als Hobbypilot musst du eine Lizenz haben, die Pascal gemacht hat.
So sieht's
Ja,
aus. Ich habe eine.
und aber dann haben sich dann hier in New York darf man eben nicht landen und abheben und landen mit einer Drohne. Das ist ein Gesetz von 1947, ja, also schon uralt. Und wir haben es also dann trotzdem immer gemacht, aber dann dieses Jahr, also im August, glaube ich, kam es dann ein Gesetz, wo jetzt eben dann Drohnenflüge erlaubt sind. Ja, man muss aber 30 Tage im Voraus mit der NYPD, also New York Police Department, man dann einen Antrag stellen auf Erlaubnis von der zeigen, dass man eine Flugerlaubnis von der FAA, also der US-Luftfahrtbehörde, hat und dann da kriegen, $150 bezahlen, non-refundable,
Ja.
also als eine Gebühr, wo man diese Antragsgeld nicht
Ja,
zurückbekommt.
ja.
Ja, also diese $150 non-refundable. Das heißt also, ihr wisst gar nicht, ob ihr überhaupt eine Genehmigung bekommt oder nicht.
Ja, und
Ja.
das ist schwierig. Das hatten wir ja vorher nicht. Wir sind ja im Juli, nee, im März diesen
Ja.
Jahres sind wir geflogen zusammen. Im Juni sind wir nicht geflogen. Das haben wir, glaube ich, nicht geschafft. Da
Ja,
waren wir
glaube ich
nicht.
nicht, ja.
Wir sind nur im März zusammen geflogen. Ja, genau. Ich habe die Lizenz gemacht für Hobbypiloten. Das kann man online einfach machen. Das ist auch nicht, also der Test ist jetzt keine Raketenwissenschaft, den
Richtig,
man den da
ja.
machen muss. Es war alles auf Englisch, aber das kriegt jeder hin. Das ist wirklich Pipifax, die Fragen, die da gestellt werden. Wenn man sich ein bisschen damit auskennt, wenn man sich eine Drohne kauft, sollte man sich ja vorher sowieso bisschen damit beschäftigen, weil auch in Deutschland gibt es Gesetze, wie Drohnenfliegen geregelt wird. Hier ist es halt in New York wirklich ein heißes Pflaster mit den Drohnen. Deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen. Wenn man nach New Jersey rüber geht, ist es ein bisschen was anderes. Aber genau, falls ihr da nochmal Fragen haben solltet, könnt ihr gerne mich anschreiben. Ich würde dann den Udo nochmal fragen, weil der ist ja immer up to date im Drohnen-Game, weil er macht das beruflich. Er darf hier auch beruflich fliegen und alles, ne? Ich habe zum Beispiel eine ganz kleine Drohne unter 250 Gramm. Dafür braucht man gar keine
Registrierung, ja.
Registrierung.
Und
Ich habe
dann,
sie trotzdem registrieren lassen, um einfach da vielleicht noch mal einen Step sicherer
ja,
zu sein, weil du mir es auch empfohlen hattest, die
ganz
zu
genau.
registrieren.
Und jetzt ist es eben auch so, das ist also jetzt auch da gerade gesprochen, es gibt also jetzt eben dann hier, das nennt sich Remote ID. Also das heißt also eben eine Art wie ein elektronisches Nummernschild für die Drohne,
Genau.
die eben dann auch dann von Leuten mit Apps eben gelesen werden kann. Und das ist eben Pflicht. Ja, dass man, wenn also die Drohne über die 250 Gramm ist, ist es Pflicht, sich damit die Drohne zu registrieren. Und jetzt habe ich letztens eben dann mal gehört, eben dann davon von der FAA, das ist also eine sehr, sehr ernsthafte Sache, dass also Leute, die zum Beispiel, ich glaube nach ein paar Warnungen oder so etwas, wenn du fliegst, ohne deine Drohne registriert zu haben und dann eben ohne Drone-ID, also die
Ja.
Remote-ID. Aber das kann bis zu $20.000 als Strafgebühr sein,
Boah,
wenn du
ja.
nicht registriert. Und das habe ich also letztens von einem anderen online, wo das mal da gelesen, wie das jetzt momentan ist. Also Da, die sind da, werden da ganz, ganz streng darüber.
Ja, deswegen passt auf jeden Fall auf. Lasst die Drohne am besten zu Hause, außer ihr verlasst den Staat New York und guckt in New
Oder
Jersey.
die Stadt, nee, du kannst ja im Staat
Ja,
New York,
die
kannst du,
Stadt,
aber die Stadt selber
meine ich ja.
ist also
Genau, die Stadt.
schwierig.
Es ist halt schwierig, deswegen lasst es einfach und man kann sich auch mit so einer Sache ganz schnell mal sein ESTA-Visum, sein ESTA, ist ja kein Visum, sein ESTA vielleicht auch verspielen und schon kriegt man als Tourist kein ESTA mehr und muss dann noch ein Visum beantragen, weil man hier auf einmal 20.000 Euro zahlen soll oder so.
Ja,
Und
oder eben das ist eben dann als eine Art
ja, eine Art Straftat, genau.
Vergehen
Und
ziemlich
dann,
ernsthaft.
genau, und dann kommt die nicht mehr in die USA rein und das
Ja.
will auch keiner wegen so einem Quatsch, ne? Gibt
Also
ein
im Prinzip, sagen wir mal so, wenn ihr kommt und unbedingt mit der Drohne kommen möchtest, ihr müsst euch darüber informieren,
Ja.
wie die Gesetzgebung hier ist. Und die FAA, das sind also, wenn nichts passiert, euch keiner anspricht und so etwas, ja, kein Problem. Aber die Gefahr und die Konsequenzen, weil es gibt ja eben eine Art, eine Figur im Leben in Amerika, die seit ein paar Jahren, die wird ja Karen genannt. Also eine Karen. Das,
Ja.
also, oder Karin, ja.
Ja.
Das ist eben so mal die mittelständische, vor Ort lebende Frau, Hausfrau, was auch immer, die eben dann die eigene so Polizei ist, ja, also
Ja.
so, wie sagt man damals in der DDR, da gab es auch da die,
Stasi.
nee,
Nee, nee.
nicht die Stasi, sondern die Privatleute, die eben dann da gespitzelt haben, ja.
Ach so,
Das war ja dann
ja. Oh, ich
die
weiß gar nicht.
Nachbarschaft, was auch
Ja,
nicht,
genau.
ja. Und die gibt es also dann hier und die gibt es in der männlichen und weiblichen Form, die sehen nicht mit der Drohne. Und die wollen eben dann die festhalten, die Drohne festhalten, Polizei einrufen. Das ist ein Freund von mir passiert, der da in Brooklyn am East River geflogen ist.
Oha,
Da
ja.
kam, da, da kam eine tolle so Aufnahme gemacht, hatte FAA-Registrierung und so weiter. Und da kam dann so ein Typ, der wurde von einem anderen, der hat ein Foto davon gemacht. Der hat die Drohne, die war noch in der Luft gewesen, hat er aus der Luft, als er landen wollte, hat er die festgehalten, hat die Tasche von meinem Freund festgehalten, ja, hat die Polizei angerufen, wollte ihn nicht gehen lassen. Polizei kam, hat nicht gehen lassen, aber es gibt also Verrückte und gerade Drohnen, das ist also so eine brenzlige Geschichte, ja.
Ja.
Deswegen, wenn ich also als kommerziell eben mit der Drohne unterwegs bin, trage ich eben eine grüne reflektierende
Weste, ja.
Sicherheitsweste, ja, die sagt eben dann FAA licensed commercial drone pilot stay clear. Da mache ich wieder so einen Bauarbeiterhelm oder wie man nennt die
Ja,
Dinger, Schutzhelm, ja,
Schutzhelm, genau.
na,
So ein bisschen
trage ich.
offiziell
Und
machst du
da
es
sehe
dann.
ich, bin ich total offiziell und wenn
Ja.
jemand fragt, kann ich zeigen, hier, ich habe die FAA Clearance, auch wenn ich für New York City eben die Clearance nicht habe. Und die meisten Leute, die fragen mich dann sogar gar nicht, weil die sieht so offiziell aus, ja.
Ja.
Na, aber ich kann eben zeigen, dass ich eben lizenziert und Erlaubnis habe, ja.
Ja.
Aber ist es ist eben alles, das ist so eine, ist eine neue Industrie, ist ein neues Feld vom Fliegen, wo eben dass die ganze Industrie sich eben dann so langsam der allgemeinen Bevölkerung eben bekannt macht.
Ja.
Gesetzesänderungen, scharfe Gesetze werden entschärft und so weiter. Ne, also da ist schon was aufpassen. Aber wie gesagt, wenn ihr kommen wollt, ihr müsst euch unbedingt über informieren, wo ihr fliegen könnt, wo ihr nicht fliegen könnt und so weiter. Ne?
Genau, das macht auf jeden Fall. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, jetzt sind wir wieder unserem Drohnen-Thema. Ist immer ein gutes Thema, da quatschen wir immer sehr viel drüber, weil ja, es sich auch ständig was ändert. Hier in New York ist ja viel drumherum, wo man auch sagt, viele wollen, dass man halt auch mit der Drohne hier fliegen darf. Natürlich gibt es hier Spots, wo man das vielleicht auch nicht machen sollte. Ich habe jetzt noch mal ein, zwei Fragen so kurz vorm Abschluss, außer du möchtest noch irgendwas Spannendes erzählen. Aber würdest du jemandem empfehlen, jetzt zu dieser Zeit nach New York auszuwandern? Oder ja, wenn man auswandern möchte nach New York, was sollte man mitbringen als Auswanderer? Du lebst jetzt hier schon 30 Jahre, du weißt, was die Tücken sind, die Schwierigkeiten hier in New York City. Hättest du da einen Tipp oder einfach nur ja, einen guten Rat, wenn du jemandem sagen würdest, ey, lass es lieber, oder du musst echt viel Geld in die Hand nehmen, damit du es hier überhaupt noch mal schaffst heutzutage. Weil vor 30 Jahren, war eine andere Zeit, ne? Also es hat sich ja viel geändert.
Also das New York von heute ist nicht mehr das New York von vor 30 Jahren. New York ist ja relativ organisch. Das ist ja sich immer wieder am Ändern. Die Kultur ändert sich, je nachdem, was passiert ist. Ich meine, vor 3 Jahren hat ja jeder gesprochen, wie New York tot eben ist, ja, wegen der Corona, und in New York wird niemals zurückkommen. Ich bin eben hier durch alle möglichen Katastrophen, durch die erste World Trade Center Bombing bin ich ja hier durch. Ich war Freiwilliger bei 9/11 und bin also dann da durchgegangen. Ja, ich war Hurricane Katrina und immer wieder hieß es, New York wird niemals zurückkommen und bla bla bla, und New York kam jedes Mal zurück. New York ist eben ein New Yorker, ja, oder
so
Leute,
wie
eben
du. Dann, so New York wie ich. Ist so wie du, kommst immer wieder.
Und deswegen werden wir uns wahrscheinlich dann da, deswegen mag ich New York so, ja. Weil New York findet immer wieder einen Weg. Aber New York selber, wenn ihr hierher kommen wollt, ist eine super Stadt, und es ist einfach so, ihr müsst einfach, das ist sehr wichtig, dass man eben dann, sagen wir mal, hier Kontakte hat und auch, wenn man hierher kommt, auch einen Job hat. Ja, weil sonst kommt man sowieso nicht her.
Ja.
Also zum ersten Mal wäre es also gut, sagen wir mal, wenn man von einer Firma gesponsert wird, um mal vielleicht mal für 1 Jahr oder 2 Jahre überhaupt mal hier zu leben und zu arbeiten. Und die Firma, die euch eben dann sponsert, die muss eben zeigen, dass sie eben versucht haben, eben Leute eurer Qualifikation in Amerika zu finden, konnte nicht, weil eben ganz spezielle Qualifikation ist, die ihr eben habt.
Das heißt, ich kann nicht einfach hierher kommen, sagen, okay, ich komme nicht als Tourist, sondern ich beantrage sozusagen ein Arbeitsvisum und suche dann hier einen Job. Geht nicht. Ich muss vorab den Job theoretisch haben, wenn ich keine Green Card gewinne in der Lotterie.
Richtig,
zum Beispiel.
Ganz genau. Ganz
genau. Okay.
Ja, also Green Card Lotterie wäre eine sehr gute Möglichkeit.
Ja.
Ja.
Oder du brauchst halt einen Job, wie du schon sagst, sonst hast du ein Problem.
Green Card Lotterie, normale Lotterie, ja. Was ihr immer gewinnen könnt, gewinnt es.
Ja. Ja, wäre ich dabei. Ne? Wäre ich dabei. Bei allem, was man gewinnen kann.
Mhm. Also, ja, also ich würde mal sagen, Hamaldo, also vielen Dank für das Interview, das wir jetzt seit Jahren geplant hatten. Vielleicht machen wir mal irgendwann mal einen zweiten Teil, ja, wenn vielleicht Zuhörer irgendwelche Fragen haben und dann Pascal zuschicken, ja, und oder am Stefan, und dann eben dann sagen, okay, hier, also oder am Olli, eben dann die Fragen zuschicken.
Könnt ihr auch sticken, wenn ihr wollt.
Zusticken, richtig. Wenn ihr noch mehr über ein bestimmtes Thema wissen möchtet, irgendwas mehr über mich wissen möchtet und so etwas, und dann frage, und dann wenn da genügend Fragen vielleicht zusammenkommen oder ein interessantes Thema aufkommt, das eben hier mit New York zu tun hat, dann lässt ihr es eben wissen, und dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn Pascal eben hierher kommt, dann reden wir dann darüber.
So machen wir das. Also Udo hat schon alles gesagt. Ja, wenn ihr Fragen habt an eine Person, die hier schon seit 30 Jahren lebt, die vielleicht euch ein paar Tipps geben kann, auch für euren vielleicht New York-Besuch. Ihr stellt mir die Fragen, ich gebe die Udo weiter, und dann werden wir das nächste Mal, was wahrscheinlich auch sehr bald wieder sein wird, dann darüber sprechen, weil wir können diese Interviews leider nur führen, wenn ich auch vor Ort bin, weil sonst ist es halt sehr, sehr schwierig. Udo ist busy, der ist immer unterwegs, ist überall am Arbeiten. Wir haben 6 Stunden Zeitunterschied. Ich muss arbeiten und dann einen Termin finden. Das hat bis jetzt nie funktioniert. Deswegen muss ich hierher fliegen, ihn mir greifen, einmal was essen gehen, und dann können wir auch das Interview machen. Genau, fragt einfach nach. Ich habe auf jeden Fall noch ein, zwei Themen, die ich gerne mit dir dann nochmal besprechen möchte, irgendwann mal in nächster Zukunft. Aber ich sage jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank, dass das alles geklappt hat. Und wir sind jetzt auch schon bei über einer Stunde. Die Zeit vergeht wie ein Flug, wenn man einfach so ein bisschen quatscht und dir zuhört. Und ja, du hast jetzt deine Lebensgeschichte in einer Kurzfassung erzählt. Also ich kenne noch ein paar Passagen mehr.
Sehr, sehr Kurzfassung.
Genau, war jetzt in einer Kurzfassung, damit wir das auch in einen angemessenen Rahmen bekommen. Und damit Udo nämlich jetzt auch nach Hause kann, weil Udo ist auch schon lange wach. Wir sind nämlich gerade auch zusammen bei einem Job gewesen. Wir sind nicht nur essen gegangen. Wir haben uns schon vor 9 Stunden getroffen. Und Udo hat mich mal mitgenommen bei so einem schönen Job, bei so einem Fotografenjob von einer Wohnung, wo ich in einem Apartment drinne war, was ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nie wieder sehen werde oder auch nie gesehen hätte, wenn ich dich nicht kennen würde, weil dieses Apartment kostet im Monat ungefähr 10.000 Dollar Miete.
Miete.
Und das war, genau, Madison Avenue war
Madison Avenue,
genau,
und mit, 30. Straße.
Genau, mit Cross. Blick aufs Empire State Building. Also wunderschöne Lage, richtig schönes Apartment, gerade frisch gemacht. Und Udo hat die Fotos gemacht für den Internetauftritt, damit man es mieten kann. Also, falls ihr es mieten wollt, dann fragt mich, ich kann euch Fotos schicken oder Udo schickt mir den Link und dann könnt ihr da einziehen. Das ist auf jeden Fall kein Problem.
Ja. Das kein Problem. Ja und nein. Ja.
Ja.
weil es ist, als ich das von Pascal vorhin jetzt erklärt hatte, mit diesen ganzen Vermietgesellschaften oder wie sagt man nochmal?
Vermieter oder Wohnungsgesellschaft?
Ja, Wohnungsgesellschaft, Management. Also
oder Management, ja, Wohnungsverwaltung.
Wohnungsverwaltung, richtig. Ja. Also hier in New York für Apartments, in der Regel ist es so, dass ihr, dass euer Mindesteinkommen, das ihr eben nachweisbar haben müsst, ist 40 Mal des monatlichen Brutto-Mietpreises. Ja?
Ja.
Also das Apartment, wo wir jetzt gewesen sind, das ist eben 10.000 Dollar, ist like 9.995, also 10.000 Dollar, ja? Mal 40. Das sind 400.000 Dollar, die ihr eben verdienen müsst, damit ihr dafür qualifiziert, um das alleine euch mieten zu können.
Das ist eine Hausnummer. 400.000 Dollar. Ja, dafür kaufen sich manche in Deutschland ein Haus oder viele Leute ein Haus. Hier müsst ihr es im Jahr verdienen, damit ihr euch eine Wohnung in Manhattan mieten könnt. Aber ihr habt ja vielleicht Freunde. Das Ding hatte vier Schlafzimmer.
Ja.
Vier Schlafzimmer. Also sucht euch drei Freunde oder Freundinnen, wie auch immer, und guckt, dass ihr auf 400.000 kommt oder ihr habt einen reichen...
Und jeder zahlt 2.500 Miete oder 2.000 und der Hauptding macht dann eben dann 4.000 oder sowas.
Genau, ja. Und dann habt ihr die Möglichkeit. Also das war heute ein richtig schöner Tag, war richtig interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass es so arbeitsintensiv ist, so eine Wohnung zu fotografieren. Ich dachte, man läuft da rein, macht dann mal kurz zwei, drei Schnappschüsse und dann geht man wieder nach Hause. Wir waren jetzt, glaube ich, in der Wohnung 6 Stunden.
Ja, aber Großteil davon war eben auch dann dieser Matterport-Scan.
Genau, so ein 3D-Scan der Wohnung, der kompletten
Wohnung. So ein 3D-Modell von der Wohnung wir dann da gemacht, der mit einem bestimmten Art von Kamera, die 360-Grad-Umsichtskamera ist und dann eben dann Infrarote-Scan macht, der von den Daten und dann zusammenführt. Und da wird dann sowas dann eben dann da aufgebaut, ja. Also das dauert immer wahnsinnig lang.
Ja.
Aber die Fotos selber, wir waren innerhalb von etwas mehr als einer Stunde fertig.
Ja, das stimmt. Ne?
So 1,5 Stunden vielleicht, ne.
War ja auch ein großes Apartment.
Riesenapartment, ja.
Viel gemacht werden, deswegen, ja. Ja, vielen Dank, Udo, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir die Zeit gefunden haben. Ich bedanke mich vielmals, dass du ein bisschen was aus deinem Leben erzählt hast, aus deiner Geschichte. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das macht und einem breiten Publikum erzählt, wie man aufgewachsen ist, wie man hierher gekommen ist und wie das Leben so verlaufen ist. Vielen Dank dafür und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder hier bei Big Apple, den New York City Podcast, hören.
Mhm.
Danke.
Und wenn ihr von meiner Arbeit sehen möchtet als Modefotograf, ich bin an Instagram als Udor Photo, also UDORPHOTO. Und ich glaube, den Link wirst du dann auch
Link,
machen.
Link packe ich mit rein in die Infobeschreibung.
Und dann von dort könnt ihr eben dann auch dann mal sehen, mein Real Estate Instagram ist, also Immobilien Instagram ist nicht sehr, mache ich momentan noch nicht so viel. Ja, bin einfach zu busy. Und dann ich bin ja eben auch als ein surrealistischer Maler, ja, also so ähnlich wie eben Magritte oder Dalí, Salvador Dalí, aber eben mein eigener Stil, alles ein bisschen anders. Und das ist ja da eben auch dann ein Link bei dieser Hauptgeschichte.
Genau.
So, da kriegt man ein bisschen besseres Bild, nicht nur von meiner Quatscherei, ja, sondern eben auch, was ich tatsächlich mache, dass ihr eben dann sehen könnt von verschiedenen Magazinen und so weiter.
Genau, auf jeden Fall. Und folgt ihn und liked ganz viel von ihm. mit den Kampagnen, was du da manchmal so auch zeigst, auch wenn du mal irgendwo bist und dann mal so ein kurzes Selfie machst und sagst, hier bin ich gerade unterwegs in New York City. Also wirklich ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, ich sage nochmal, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und wir hören uns das nächste Mal wieder und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder. Und wenn du jetzt noch was zum Abschluss sagen möchtest, dann darfst du das gerne und ich verabschiede mich schon mal.
Ja, also ich würde mal sagen, vielen Dank für alle, die immer noch wach sind. Ja, wo das nicht zu langweilig gewesen sind. Ja, also vielen Dank, dass ihr meiner Geschichte zugehört habt und Grüße zurück an meine alte Heimat. Ich hoffe wirklich, dass das euch eben so Spaß macht. Und naja, also wie gesagt, indirekt bleiben wir in Kontakt und wer weiß, vielleicht treffe ich ja jemanden von euch irgendwann mal. Und also dann alles Beste aus New York, euer Udo.